Beleidigungen, da kann man noch drüber hinwegschauen. Ich finde es natürlich immer blöd, sag ich mal, dass man beleidigt wird im Dienst. Und ich bin auch ein Fan davon, dann eine Anzeige zu schreiben, weil niemand muss sich in Ausübung seines Berufes beleidigen lassen. Das finde ich grundsätzlich nicht. Ich finde, man kann ein soziales, vernünftiges Miteinander pflegen. Was ich aber ziemlich schlimm finde, ist, wenn es eben halt dazu kommt, dass das polizeiliche Gegenüber den Konflikt körperlicher Natur sucht, weil man nicht weiß, wie weit geht die Person und wann ist ein Ende, wann hört die Person auf. Mhm. Und uns ist ja durchaus bewusst, das Gegenüber möchte häufig raus aus der Maßnahme, möchte sich der Strafverfolgung entziehen, möchte vielleicht auch aus der präventiven Maßnahme raus, also möchte gar nicht in die Zelle oder ähnliches. Und ich habe aber leider Gottes dann den Job, eben genau das polizeiliche Ziel zu verfolgen und durchzusetzen, was dann auch immer zur Folge hat, dass mein Gegenüber mich dazu zwingt, selber auch aggressiv, körperlich Zwang anwenden zu müssen. Also körperlicher Zwang hat ja immer auch was mit einer Aggression zu tun, die man leider gar nicht selber haben möchte. Aber das ist, dass die Person sich widerstandslos zu Boden legen lässt, sondern der wird versuchen, sich aus dieser Maßnahme rauszuwinden, was dann eben halt in einem Gerangel endet. Und dieses Gerangel ist halt nicht vorhersehbar, wie ich sag mal, ich selber mache Kampfsport, mache Judo, wo ich weiß, es hat ein Reglement, wo ein Kampfrichter eingreift und sagt, bis hierhin und nicht weiter, sondern das ist immer dann eine Situation, wo man weiß, es hat erst ein Ende, wenn einer am Boden liegt und aufhört.
Aber hast du denn dann das Gefühl, dass die dann manchmal den Konflikt auch bewusst suchen?
Das also, gibt es auch ganz bewusst.
Dass die wirklich genau, sagen ja. So, ich mach das jetzt nicht. Das und die wissen ja, du drohst ja, du musst ja als Polizist vorher sagen, du, wenn das und das jetzt nicht passiert, müssen wir das und das anwenden. Das ist denen scheißegal.
Das ist denen vollkommen egal. Auch wenn man schon die Bodycam androht und den Menschen sagt, du wirst dabei sogar gefilmt, ist denen das egal. Dann wird der Konflikt gesucht und es wird auch bewusst die körperliche Auseinandersetzung gesucht.
Kannst du jetzt vielleicht mal zurückgehen zu den Beispielen, die du nennen wolltest?
Die Beispiele, ja, gerne. Das eine Beispiel, das ist sehr einprägsam gewesen. Der Mensch ist mit seinem wirklich frisch geborenen Kind, 3 Tage alt, Auto gefahren unter dem Einfluss von ziemlich harten Drogen und auch Alkohol.
3 Tage alt.
Genau, 3 Tage alt. Das war wie ich ein Kleinstkind. Genau, dann haben Nachbarn angerufen, weil sie festgestellt haben, das passt irgendwie nicht so, wie der Auto fährt. Wir haben ihn dann noch angetroffen, haben sofort festgestellt, die üblichen Auffall- und Ausfallerscheinungen von einer Beeinflussung sind vorhanden. Dementsprechend sind wir dann auch dazu angehalten, verfahrenssichernd eine Blutentnahme durchzuführen. Es wurde ihm alles erläutert und er hat halt auch gesagt, ich komme nicht mit. Ihr müsst mich schon dann zwingen mitzukommen. Dann haben wir gesagt, bitte steig einfach in den Streifenwagen ein, ansonsten werden wir dich dort hineinbringen müssen. Er hat es dann so weit kommen lassen, dass wir ihn anfassen mussten. Er konnte sich aus dem Griff wenden und dann hat er sich vor uns gestellt und hat beide Fäuste erhoben, wie diese ganz typische, wie in einem schlechten Comicfilm, diese Boxerpose, genau, wo beide Fäuste geballt werden und vor dem Körper gehalten werden. Und er hat quasi wirklich versucht, in einen Faustkampf zu gehen. Und das war sehr einprägsam, weil wir standen da mit 3 Kollegen und wir haben uns alle gedacht, das soll es jetzt also werden. Also du möchtest dich jetzt mit 3 Polizisten hier auf offener Straße wirklich im wahrsten Sinne, möchtest du dich jetzt hier prügeln im richtigen Straßenkampf. Ja. Und das hat er auch gewollt. Und am Ende mussten wir ihn mit ziemlich brachialer Gewalt zu Boden bringen, um eben Verletzungen zu minimieren für uns.
Das war also Alkohol und Drogen, ne?
Alkohol und Drogen, ja.
Das Kind, also hatte der in dieser...
Also die Mutter hatte das Kind auf dem Arm, als
wir angekommen sind. Die war auch dabei.
Genau, die war auch dabei, die saß auch mit im Auto. Da hört auch mein Verständnis auf, warum man sich dann bei so jemandem
ins Auto setzt. Auch das Kind und nicht in einem Maxi-Cosi oder so?
Nee, also draußen, sie stand schon außerhalb vom Auto, als wir ankamen. Okay. Ich weiß nicht, wie es im Auto war, das war in dem Moment nicht mehr erheblich für uns. Was dann aber sehr einprägsam war, als er am Boden lag, rannte sie auf die Maßnahme zu. Und ihr mussten dann auch noch Zwang androhen, weil für uns macht es den Eindruck, dass sie jetzt auf uns eintreten möchte oder uns von ihm runtertreten möchte. Sie hat dann kurz vorher wahrscheinlich, so habe ich das wahrgenommen, realisiert, oh Moment mal, ich habe das Kind auf dem Arm, das mache ich jetzt besser nicht. Da kam dann wahrscheinlich der mütterliche Instinkt durch. Da war ich sehr froh, dass sie das nicht getan hat.
Aber hat man denn bei ihr auch eine Drogenprobe gemacht?
Nee, weil sie war gar nicht im Fokus, weil sie nicht gefahren ist. Dementsprechend haben wir da gar keine rechtliche Handhabe für und auch gar keine...
Ja gut, sie ist ja auch noch zurückgegangen.
Ne? Genau. Nee, ich wollte einfach nur wissen, ob da irgendwie...
Also es wird im Bericht natürlich vermerkt, was so unsere Einschätzungen dazu sind. Mhm. Bei ihr haben wir jetzt aber auch nicht großartig was festgestellt in dem Sinne. Aber wir hatten gar keine rechtliche Handhabe gegen
sie. Aber die Nachbarn haben angerufen, da war der also noch zu Hause.
Da ist er vorgefahren, genau, und ist aus dem Auto rausgestiegen und getaumelt.
Also okay, okay.
Na gut, die haben das gesehen.
Dass ich sag mal so, man kennt ja auch seinen Nachbarn. Ja. Man weiß ja, wer vielleicht besser nicht Auto fahren sollte. Ja.
Okay, ist denn einer von euch da richtig verletzt worden oder eher?
Also er ist auf jeden Fall gut verletzt worden. Ich weiß am Ende gar nicht mehr, was er hatte. Ich meine, also dass er sich ziemlich doll an der Schulter verletzt hat, weil wir ihn doch sehr, sehr arg zu Boden bringen mussten. Und ich meine, dass ich im Nachgang Knieschmerzen hatte. Das ist eigentlich so die typische Polizeiverletzung, wenn wir jemanden zu Boden bringen, dass wir uns die Knie aufhauen.
Na ja, gut, ihr müsst ja da auf die Knie gehen.
Ja, also man fliegt halt zu Boden und die Knie sind halt leider immer das Erste, was auf dem Boden aufprallt. Ja. Mit dem Gewicht von 2-3 Leuten halt.
Gut, ihr habt ihn dann mitgenommen, ist er wahrscheinlich über Nacht im Gewahrsam geblieben?
Oder wie? Nee, er ist in die Zelle gekommen, bis der Arzt gekommen ist und eine Blutentnahme genommen hat.
Sehr gut.
Dann ist er wieder gegangen.
Genau, dann ist er wieder gegangen. Und dann fängt für uns die Berichterstattung an. Wir arbeiten noch 4 Stunden, er sitzt schon längst wieder zu Hause auf dem Sofa.
Und das ist das Schlimme, ne?
Ja.
Und manchmal hast du ja zwischendurch gar nicht die Zeit, deine Berichte zu schreiben.
Das ist, das setzt teilweise so eine Frustgrenze auch, das ist schon wahr, ja.
Da wollte ich dich nachher noch was fragen, erinnere mich dran.
Wenn ich dran denke, gerne.
Ich schreibe das jetzt immer hier nochmal hin, damit ich das nicht vergesse, weil ich wollte, dass du mir die anderen oder uns die anderen Geschichten noch einmal kurz erzählst. Mhm.
Kannst du weiter erzählen, das Nächste?
Ja.
Das Nächste, ja. auch eine recht einprägsame Sache. Der Mensch, der wurde 2 Wochen vorher vom SEK mit einem Taser zum Boden gebracht, weil er da auch schon ausgerastet ist. Da weiß ich tatsächlich nicht mehr den genauen Einsatzanlass. Ich weiß nur, dass er gemeldet wurde von einer Nachbarin, die hat gesagt, in der Wohnung prügeln sich 3 oder 4 Leute mindestens. Und durch die Leitstelle haben wir dann eine Info bekommen, dass das SEK eben halt diesen Einsatz hatte. Und dass er auch überall ein Messer in seiner Wohnung hat, dass wir da so eine Information über ihn haben.
Messerbesitzer schreibe ich. Kann man das so schreiben?
Ja, also da hieß, er soll wohl überall ein Messer in der Wohnung deponiert haben, griffbereit. Und als wir angekommen sind, stand seine Wohnungstür offen und wir haben Röcheln aus der Wohnung gehört.
Warum seid ihr gerufen worden?
Weil die Nachbarin gesagt hat, da schlagen sich 3 oder 4 Leute in der Wohnung.
Mhm, okay.
Und das hat sie felsenfest behauptet.
Mhm. Okay.
Genau, dann sind wir an die Wohnungstür und haben halt nur noch ein Röcheln gehört. Und für uns macht das den Eindruck, da liegt einer abgestochen in der Wohnung. Und dann geht man halt auch entsprechend in die Wohnung vor mit jeglichen Sicherheitsmaßnahmen. Und
ihr seid so, wie zu wie viel reingegangen?
Da waren wir mit 4 Leuten.
Also 2 Streifen.
2 Streifen waren, genau. Mhm. Ja, und dann haben wir einen Menschen vorgefunden, der auf dem Sofa saß, oberkörperfrei und wirklich wie ein Bulle, wie man sich das vorstellt, geschnaubt hat. Und sich aufgepumpt hat. Also wie so ein Bodybuilder, muss man schon fast sagen. Hat er die ganze Zeit seine Muskeln angespannt und geschnaubt.
Das hat ihm schlecht
gefühlt. Er war absolut gar nicht einzuschätzen. Und da hat er uns auch sofort angebrüllt, hat so ein Kissen vom Sofa genommen und uns auf Abstand gehalten, hat das so vor sich hergewedelt. Und auf dem Sofa lagen diverse Gegenstände. Wenn er die gegriffen hätte, dann wäre es richtig spannend geworden. Zum Beispiel so eine Hantelstange, also so für wo man Gewichte dran schrauben kann, also aus Metall.
Ich kenne die Dinger.
Genau, aus Vollmetall. Und hätte auch alles jederzeit greifen können. Und man hat ja die ganze Zeit im Hinterkopf, diese Info, beim letzten Mal hat er nicht mal das SEK an sich rangelassen und die mussten ihn schon tasern. Und dann hat er immer das Fenster aufgemacht, hat mit Frau Merkel gesprochen. Das war sehr abstrus, da war uns auch allen klar, okay, der Gute steht unter
Drogen.
Unter Drogen, zwar
aber
ganz
der deutlich. War dann nicht zu dritt, sondern der war alleine dann in der
Wohnung. Der war dann alleine in der Wohnung.
Also nicht so wie die Nachbarin.
Genau.
Der hat wahrscheinlich Selbstgespräche
geführt. Ja, aber die Wohnung sah auch gut auseinandergebaut aus. Also der muss da oben ausgerastet sein oder es waren vorher Leute da, bevor wir eingetroffen sind. Das konnten wir bis heute nicht
ermitteln. Also wie ein Schlachtfeld sah die Wohnung.
Ja, es sah wirklich wie ein Schlachtfeld aus. Es war alles rumgeworfen, umgeschmissen, kaputt gehauen. Ja, dann hat er uns die ganze Zeit aufgefordert, aus dem Fenster zu springen. Und wir haben nur gesagt, also so durchtrainiert, wie er war. Der hatte da auch selber so ein Cable Tower, also zum Trainieren, so ein Home-Trainer. Man hat schon gesehen, der Typ hat richtig Kraft, der macht auch Bodybuilding. Hm. Und wir haben sofort gesagt, wir brauchen ja alles an verfügbaren Kräften. Und als dann der nächste Streifenwagen einkam, war es so, dass wir uns entschieden haben, an ihn ranzugehen.
Es war dann der 3. Streifenwagen.
Genau, der 3. Da waren wir dann zu 6. Und er ist dann aufs Sofa gestiegen, wieder an dieses Fenster. Und man weiß ja nie, er hat schon Dinge geäußert wie runterspringen. Mhm. Das muss man natürlich direkt verhindern. Dann sind wir hinterher aufs Sofa, haben ihn da ergriffen und er hat sich dann vom Fensterbrett abgetreten und wir sind mit ihm im Griff komplett alle vom Sofa runter auf den Boden geflogen, zu dritt.
Ich lach mich kaputt. Ja. Also Entschuldigung, ich sehe das gerade so vor mir, dieser Typ, der ja wirklich so aussieht. Und Wisst ihr denn, was der genommen hat?
Ja, wir haben bei ihm nachher ein Päckchen Kokain in der Unterhose gefunden.
Okay, Koks also.
Ja, genau. Und er ist auch wohl nicht abgeneigt, Testosteron zu konsumieren.
Ja gut, wahrscheinlich schon. In
nicht verschriebener Menge, ja. Wir kennen ihn aus dem Internet auch.
Echt, wieso? Ja,
er postet ganz viel, ganz fleißig. Er stellt sich öffentlich gerne dar und er spricht auch offen darüber, dass er gerne mal Testosteron illegalerweise sich spritzt.
Gott.
Ja, das erfährt man dann halt im Nachhinein.
Aber war kein Fall für die Psychiatrie.
Doch, ne? doch, der ist nachher noch in die Psychiatrie gegangen. Aber der hat am Boden, also das kann ich mir bis heute nicht ganz erklären, wie er das hingekriegt hat. Wir sind ja zu zweit rangegangen, sind mit ihm runtergeflogen und dann haben sich alle Kollegen draufgeworfen, die da waren.
Das finde ich doch komisch.
Ja, Entschuldigung. Also wir lagen tatsächlich mit 6 Leuten nachher drauf und er hatte so eine Kraft, weil Menschen, die Kokain konsumieren, die kennen keine Grenzen mehr. Der hat sich wie ich mit einer Liegestütze quasi hochgedrückt. Und wir waren nur noch dabei, irgendwie zu probieren, den am Boden liegen zu lassen.
Aber das kann man mal echt gucken, ne? Was das für ein Zeug ist.
Wir waren alle erstaunt. Also man muss auch überlegen, wir waren 6 Leute. Man überlegt sich, das muss doch eigentlich reichen. Und das sind immer die Szenen, die ja natürlich öffentlich dann total auseinandergenommen werden. Wie kann die Polizei mit so vielen Menschen einschreiten? Und man muss sagen, wir hätten auch gerne noch einen 7. und einen 8. Kollegen bekommen, wenn noch Platz gewesen wäre. Ja, und schlussendlich konnten wir ihn dann verpacken und an eine Trage vom Krankenwagen quasi festbinden. Also ich sag verpacken, weil er wirklich wie so ein Paket zusammengeschnürt wurde. Überall, wo es ging, waren Handfesseln dran. Und selbst im RTW ist er noch durchgedreht und wurde nachher mit einem Medikament ruhiggestellt, wo gesagt wurde, Michael Jackson ist von der Hälfte der Dosis verstorben. So viel haben sie bei ihm reingepumpt, bis er dann mal ruhig war, weil er so drauf war.
Krass, ne?
Ja, hat auch 10 Minuten gehalten, da war er wieder da.
Ist er denn noch drin?
Der ist schon wieder raus, schon lange. Der wurde dann einmal kurz untergebracht in so einer Psychiatrie, die auch drogeninduzierte Psychosen quasi behandeln. Aber da war er nach 3 Tagen wieder raus. Das geht dann ganz schnell.
Ja, dann fängt er wieder von vorne an.
Natürlich.
Was, arbeitet der denn irgendwas? Oder?
Aktuell, so wie ich das mitbekommen habe, wohl nicht.
Okay,
und der dritte Fall?
Meine Güte.
Der dritte Fall, das war ganz interessant, das war eine Frau. Auch wieder Alkohol. Die hat fast eine Familie umgefahren. Die haben sich dann gemeldet und haben gesagt, wir sind ganz normal über die Straße gelaufen und die Frau, die kam wohl mit einem Affenzahn angeschossen mit Schlangenlinien und die mussten zur Seite springen, sonst wäre sie voll in diese Familie reingefahren. Wir haben dann ermittelt nach dem Kennzeichen, wo wir die wohl antreffen könnten und die letzte Idee, die wir hatten, da sind wir hingefahren und da ist sie uns fast entgegengekommen und in den Streifenwagen gefahren. Das war so ein Aha-Moment. Sie kam in die Kurve. Da habe ich nur noch zu meiner Kollegin gesagt, was macht die denn? Guck aufs Kennzeichen und beide sagen nur, verstehe. Ausgestiegen und sie hatte auch gar kein Gefühl mehr für Distanzen. Ist die ganze Zeit deutlich zu nah rangekommen. Ich habe ihr immer wieder gesagt, halt bitte Abstand. Während du sprichst, fliegt dein Speichel schon in mein Gesicht. Ja, sie hatte so eine Aussprache wie ein Gardena-Gartenschlauch. Also
das gefällt dir wieder, ne?
Das ist leider so.
Wie war das nochmal? Speichel? Speichel?
Ja, Speichelfluss wie so ein Gardena-Gartenschlauch. Das sagen wir ganz gerne mal, ja. Und ich habe sie mehrfach aufgefordert, Abstand zu halten. Da war gar kein Verständnis mehr dafür da. Und dann wurde sie von mir zurückgeschoben. Und das hat sie dann zum Anlass genommen, auszuholen mit ihrem Bein und wie beim Fußball, wie beim Elfmeter, mit allem, was sie kann, voll gegen mein Knie zu treten.
Also eine Frau.
Ja, das wurde auch mit der Bodycam aufgenommen und im Nachgang hat man sich das nochmal angeguckt. Man sieht richtig, wie sie kurz innehält, drüber nachdenkt, was sie jetzt macht und dann holt sie voll aus und tritt gegen mein Knie. Man hat gesehen, ihr ging es nur darum, mir weh zu tun. Sie ist danach auch nicht weggerannt, nichts anderes. Man hat richtig gesehen, das war nur, um jetzt dem anderen zu schädigen.
Was ich gut finde, ist, dass ihr auch die Kameras habt. Das ist noch nicht in allen Bundesländern. In manchen sind die da noch dran. Seit wann habt ihr die?
Ui.
Also schon länger.
Jetzt sollte ich nichts Falsches sagen. Den Probelauf haben wir schon länger. Ich glaube, ganz fest haben wir die jetzt so seit 2 Jahren, dass wir sie wirklich an allen Einsatzdienststandorten...
Ja, so fast am Anfang, wo du angefangen hast.
Der Testlauf ist schon länger gelaufen. Also seit 2 Jahren sind wir flächendeckend quasi damit ausgestattet.
Aber ist doch gut.
Das ist also absolut vernünftig.
Also viele sagen ja, viele, die es noch nicht haben, sind sich die Polizisten nicht sicher. Also mein Sohn hat sie auch schon geholfen, die haben die auch in Frankfurt, weil das einfach halt alles aufzeichnet. Ne? Ist ja für euch eine Beweissicherung auch.
Absolut, ich sag mal so, das hat finde ich persönlich auch vor Gericht nochmal einen anderen Stellenwert als das, was ich als aus dem Erinnerungsprotokoll wiedergebe. Mhm. Wenn man nochmal ganz genau live und in Farbe sieht, so ist es passiert. Das war es. Und das ist auch nicht mehr aus der Welt zu reden. Dann fällt es auch schwieriger zu sagen, ja, eventuell war der Tritt ja aber gar nicht so dolle oder ist auch gar nicht so unbedingt auf Richtung Knie ausgerichtet gewesen, sondern kann man sagen, de facto war es so und das ist hier auch auf Video. Das hilft schon.
Ist sie verurteilt worden?
Ich war zumindest nicht anwesend. Wir kriegen es halt leider häufig auch nicht mit, was dann im Hintergrund gelaufen ist.
Also du weißt jetzt nicht, was sie da... Aber du hast eine Anzeige schon auch
erstattet. Ich habe natürlich eine Anzeige geschrieben, den tätigen Angriff auf Verschwörungsbeamte.
Mhm. Und hast du Schmerzensgeld gegen gemacht?
Nee, tatsächlich habe ich da das Verfahren nicht angestrengt. Manchmal ist es dann so, dass man sich sagt, ist es das wert, sich jetzt nochmal privat damit rumzuschlagen, diesen Stress? Weil das bedeutet ja auch wieder, dass man dann immer wieder mit dem Fall zu tun hat. Man kriegt Nachfragen, man hat ein weiteres Gerichtsverfahren, das zivilrechtliche. Da muss ich persönlich bin der Meinung, da muss es auch schon so wehgetan haben, dass ich mir diesen persönlichen Stress antun möchte. Ich weiß, andere Kollegen, die sind inzwischen auch so weit, die sagen, ich muss mich nicht treten lassen, ich muss mich nicht verletzen lassen, dann soll die andere Person auch dafür gerade stehen.
Fehlt dir etwas in deinem Arbeitsumfeld? Hast du den Eindruck, dass du und deine Arbeit in der Gesellschaft ausreichend respektiert werden?
Teils, teils. Also uns kommt immer noch sehr viel Dankbarkeit, wird uns zuteil. Also, dass die Leute auch sagen, euren Job möchte ich nicht mehr machen, ist ja immer so quasi ein Ausdruck von Dankbarkeit.
Ja, aber da interessiert mich jetzt mal, du bist ja jetzt noch relativ jung. Hast du das schon am Anfang deines Dienstes so empfunden oder findest du, dass es gerade wieder mehr wird? Weil ich habe so das Gefühl, es wird wieder mehr, dass die Leute doch wieder anfangen.
Ja, Anfang meines Dienstes war natürlich eine schwere Zeit mit Corona, wo wir natürlich jegliche einschränkende Maßnahmen durchführen mussten und so ein bisschen als die Drangsalierer quasi öffentlich dastanden. Das war schon eine schwierige Zeit, auch gesellschaftspolitisch. Inzwischen bin ich auch der Meinung, seit das vorbei ist, geht das halt wieder ein Schnuff bergauf. Aber es gibt halt leider auch noch genau die andere Seite, wo der Respekt komplett im Jenseits verschwunden ist und wo auch gar keine Gesprächsbasis dann mehr mit der Polizei vorhanden ist, wo man nur noch sofort mit Repressalien einschreiten muss und gar keine Gesprächsbasis
hat. Das ist so eine tolle Ausdrucksweise. Der Respekt im Jenseits verschwunden, oder? Ich schreibe mir das mal auf, weil wir wollen ja immer denjenigen, der es erzählt, auch richtig rüberbringen, so wie er so persönlich. Und ich finde, du hast so ein paar tolle Ausdrücke drin. Ja, also jetzt habe ich zurück zu meiner Frage. Mhm. Burkhard hat ja schon gefragt, wie das mit der, ob du dich gewertschätzt fühlst. Die Lage in Bremen. Wir sind ja, Bremen steht ja für sich.
Ja.
Wenn ich aus Bremen Berichte höre, dann höre ich Berichte wie, da fährt die Polizei nicht als einzelner Streifenwagen rein, da fährt sie gar nicht mehr rein.
Bremerhaven vor allem.
Dann gibt es Sachen, also Clan-Geschichten. Kannst du denn zu dieser Geschichte, das würde mich interessieren, weil das ja jetzt spezifisch eben Bremen ist. Und Bremen ist ja jetzt nicht irgendwie wie Niedersachsen, sondern Bremen ist ja, sag ich mal, doch ein bisschen kleiner. Ja, genau. Deshalb interessiert mich das jetzt ganz explizit und ich glaube, dass wir das auch irgendwo vielleicht sonst auch in die Infokästen schreiben, aber das wird einmal nochmal so eine kurze Lage von dir bekommen. Wie sieht es denn überhaupt in Bremen aus?
Also zu Bremerhaven kann ich tatsächlich nicht so viel sagen, weil die ja so einen Sonderstatus haben mit ihrer eigenen Ortspolizeibehörde. Mhm. Die machen komplett ihren eigenen Kram, sag ich mal. Ja, also es gibt natürlich immer irgendwo mal Objekte oder gewisse Örtlichkeiten, wo es vorgegeben ist, dass man nicht alleine einschreitet.
Mhm.
Das ist einfach dann, das kommt aus so einer polizeilichen Erfahrung. Man hat einfach festgestellt, da gab es diverse Szenarien schon, die es nicht ermöglichen, dass dort zu zweit eingeschritten werden kann.
Ist das denn dann ein sozial negatives Viertel oder sozialer Brennpunkt? Oder ist das jetzt so, dass ihr in einer bestimmten Stadt...
Unterschiedlich. Also wir hatten zum Beispiel die Groner Düne in Bremen-Nord. Die ist ja auch immer wieder mal in...
Wie heißt die?
Groner Düne. Gron ist der Stadtteil, G-R-O-H-N-E-R. Mhm. Und Düne halt wie die Düne.
Mhm.
Das war tatsächlich mal so ein richtiges Problemkind von Bremen.
Mhm.
Das sind so Hochhäuser, die früher mal in den 70ern so ein Prestige-Projekt sein sollten, wo man gehofft hat, dass ganz viele reiche Leute kommen.
Mhm.
Dann kam leider der wirtschaftliche Zerfall durch die ganzen Werften, die kaputt gebrochen sind, weggebrochen sind. hohe Arbeitslosenquote, dann noch ein ganz hoher Zuwandererteil, den man einfach nicht integriert hat, nicht vernünftig. Mhm. Die haben sich dann alle in dieser Gronadüne, in diesem günstigen Lebensraum zusammengefunden. Ja, und dann waren das diverse Faktoren, die da aufeinander geprallt sind. Mhm. Ne? Also ganz schlechter Integrationsstand, ganz schlechter sozialer Stand, ganz viel Arbeitslosigkeit. Die Leute haben ganz viel Zeit, um sich Dinge auszudenken und leider sind es dann nicht immer rechtskonform.
Mit das denen. Ist jetzt nicht mehr so? Oder
es ist besser geworden. Also es ist besser geworden und es ist auch nicht mehr das, was es mal vor 6, 7 Jahren war. Mhm. Aber immer noch, auch an Silvester, wurden meine Kollegen, mein Blog, dort massiv mit Raketen beschossen.
Das muss ich mir aufschreiben für Dirk. Also Gronadüne, mhm. Brennpunkt zu Zerfall der Werften, habe ich jetzt nochmal hingeschrieben, als Stichpunkte.
Ja, genau.
Und dann hast du gesagt, Silvester war das jetzt auch.
Silvester wieder. War das sehr extrem.
Jetzt letztes Jahr, also genau, 23, genau 24.
Auf 24. Mhm. Ich bin auch in der Leitstelle ausgebildet, also ich bin auch Funkdisponent. Und in dem Zeitraum habe ich in der Leitstelle gearbeitet und wir haben da so einen Videocontainer. Und ich habe live gesehen, wie meine Kollegen da, das war auch sehr eindrücklich, mit Raketen und auch mit Schreckschusswaffen beschossen werden. Die können ja vorne so ein Zündhütchen rausschießen, so eine Leuchtspur. Und man hat auch keinen Halt davor gemacht, den ganzen Streifenwagen zu zerschießen. Mhm. Also der war nachher nicht mehr einsatzklar.
Also die haben tatsächlich die Raketen dann auch
auf die Kollegen und auf den Streifenwagen geschossen. Als die Kollegen dann halt im Gebäude waren, haben sie dann bewusst den Streifenwagen ins Ziel genommen und auch so demoliert, dass er nicht mehr einsatzklar war.
Also Knaller und dann?
Ja, auf die Scheiben geschossen, die Scheiben sind geborsten. Im Blech waren kleine Löcher. Also es ist ja eigentlich nur noch Plastik, aber ja.
Okay. Wie sieht es mit der Clan-Kriminalität aus?
Ja, Bremen hat Clans, das ist gar nicht von der Hand zu weisen.
Das genau. Ist ja bekannt. Also.
Ja, ist halt einfach, man muss sich mit dem Clan-Konstrukt auseinandersetzen, wo es herkommt. Und da ist einem, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, auch klar, warum sie nicht mit uns sprechen. Und das ist einfach so.
Also die sind die denn auffällig jetzt in gewisser Weise? Oder also kannst du da was zu sagen?
Ja, also die haben eine andere Mentalität, Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen. Da wird nicht zur Polizeigang eine Anzeige gegeben, sondern das wird innerfamiliär oder zwischen den Familien quasi geklärt. Und das ist dann doch schon auffällig, dass es dann eben halt genau diese Familien sind, die sich dann auf offener Straße prügeln.
Mhm.
Und auch nicht davor zurückschrecken, Baseballschläger, Stichwaffen, Schlagwaffen oder auch Schusswaffen einzusetzen.
Also das heißt, die gehen mitten gegeneinander aufeinander los mit Baseballschlägern. Ja, also
30 gegen 30, 50 gegen 50.
Oder echt, so. Ist das richtig? Ja, aber ihr müsst doch dann, wenn ihr das jetzt seht, dann müsst ihr doch eingreifen.
Genau, aber das Ding ist, in dem Moment, wo wir mit dem Streifenwagen vorfahren, rennen die Leute weg und im Nachgang weiß keiner was, niemand hat was gesehen.
Niemand also das kennt heißt, jemanden. Wenn ihr jetzt ihr werdet informiert, dann fahrt ihr mit euren Wagen dahin und dann ist aber, da hauen die ab.
Rennen alle weg. Oder einige bleiben halt auch stehen und wissen dann halt nichts und sagen, die kenne ich hier alle gar nicht. Ja, und dann im Nachgang muss man halt hoffen, dass irgendwo Videoaufzeichnungen waren, dass doch jemand sich nochmal meldet und sagt, hier, ich bin geschädigter geworden oder das und das ist vorgefallen.
Passiert das viel?
Das passiert immer wieder mal in regelmäßigen
Abständen. Diese Clans, welchen Hintergrund haben die?
Das sind libanesische Clans hier.
Aber sind das dann untereinander Libanesen, die sich kloppen?
Ja. Ja, teils. Also das kommt immer drauf an, je nachdem. Das kommt ja auch so ein bisschen drauf an, in welchem Geschäftsfeld sie, sag ich mal, tätig sind und sich vielleicht überschneiden und sich dadurch Streitigkeiten ergeben.
Welche Geschäftsfelder sind das? Drogen?
Drogen.
Waffen.
Waffen mit Sicherheit auch. Was ja auch aktuell ganz hoch im Kommen sein soll, so gefälschte, nachgemachte Medikamente sein.
Mhm.